Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Konstantin Schreiber.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zu den Tagesthemen.
Zu denen auch ich Sie ganz herzlich begrüße.
Jetzt wohl also doch. Wochenlang war der Bundeskanzler gedrängt worden, Leopard-Panzer für die Ukraine freizugeben. Nun kommt Bewegung in die Sache. Zuerst hat er heute Polen um deutsche Genehmigung gebeten, Leopard-Panzer aus seinen Beständen liefern zu dürfen. Dann meldeten US-Medien, die Regierung Biden könnte ihre Kampfpanzer liefern. Und schließlich soll nun nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auch der Bundeskanzler eingewilligt haben, diese Waffen der ukrainischen Armee nicht mehr zu verwehren. Wie es dazu kam, fragen wir gleich nach. Zunächst aber Frank Jahn über diesen Tag der Entscheidungen.
Der Kampfpanzer und der Kanzler. Bekommt die Ukraine den deutschen Leopard? Öffentlich gibt es noch kein Kommando des Kanzlers. Doch die Entscheidung scheint gefallen zu sein, wird am Abend bekannt. Endlich, meint die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
Das ist ein wichtiger Abend für die Ukrainer. Das ist für die Menschen, die seit elf Monaten im Krieg sich befinden, überfallen worden sind. Das ist ein wichtiger Abend, das ist eine gute Nachricht. Vor allen Dingen, dass die NATO an der Stelle sich auch sehr stark bewegt, wenn es bestätigt wird, dass auch die Amerikaner ihren Teil mit Abrams-Panzern dazu beitragen.
Es sieht danach aus, dass die USA Abrams-Kampfpanzer liefern, berichten US-Medien. Die Regierung sagt am Abend, es gibt noch nichts anzukündigen. Stimmte es, hätte der Kanzler eine Kampfpanzerkoalition und durchgesetzt, dass er den Leopard nur liefert, wenn die USA Abrams schicken, meinen Militärbeobachter.
Damit hat er das erreicht, was, glaube ich, seine Motivation war, das Risiko bei einer möglichen Gegenreaktion zu teilen. Also, dass auch die Amerikaner bei einer möglichen Gegenreaktion der Russischen Föderation mit an Bord wären, wenn es darum geht, sozusagen die zu beantworten.
Vormittags erhöht Polen den Druck und verkündet per Twitter, man habe Berlin um Erlaubnis gebeten, der Ukraine Leoparden aus deutscher Produktion zu geben. Dazu scharfe Worte aus Warschau. Ich hoffe, die Antwort von Deutschland kommt schnell dieses Mal, denn die Deutschen verzögern, weichen aus und agieren schwer nachvollziehbar. Aus dem Hause Scholz heißt es, Berlin wolle Polen schnell antworten. Druck macht am Morgen auch der NATO-Generalsekretär. Er besucht den neuen Verteidigungsminister, lobt den großen Beitrag der Deutschen, aber in diesem entscheidenden Moment im Krieg müssen wir schwerere und modernere Waffen in die Ukraine liefern und wir müssen schneller sein. Die Leopard-Entscheidung war da noch nicht bekannt, aber der Verteidigungsminister spricht bereits darüber, wie man sich mit den Verbündeten in der Sache koordinieren könne.
Welche Einheiten, welche Verbände kann ich wo zusammenschließen, die dann auch was Nachschub und Unterhaltung und Instandsetzung dann auch vernünftig versorgt werden und zum Einsatz gebracht werden können. Darauf bereiten wir uns jetzt vor und für den Fall einer positiven Entscheidung werden wir dann sehr schnell handlungseinig sein.
Polen will der Ukraine rasch 14 seiner Leopard-Panzer hier bei einer Übung geben. Viele Partner machen Tempo, denn es droht eine Frühjahrsoffensive der Russen. Und in der Ampel wird Scholz von Grünen und FDP seit langem gedrängt. Die Opposition ist in der Frage Leopard gespalten. Die Union kritisierte Scholz für sein bisheriges Zögern. AfD und Linke fordern am Nachmittag Zurückhaltung.
Jetzt sollen Kampfpanzer kommen. Was ist der nächste Schritt? Kampfjets? Deutsche Soldaten? Das geht doch so nicht.
Der Kanzler hat morgen eine Regierungsbefragung im Bundestag. Kampfpanzer für die Ukraine. Es wäre eine Gelegenheit, auf die drängende Frage zu antworten.
Ja, fragen wir nach bei unseren Korrespondentinnen in Berlin und Washington und beginnen mit Tina Hassel, der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Tina, was genau weißt du über diese Entscheidung des Kanzlers?
Nun, Karin, offiziell gibt es ja noch keine Bestätigung, außer indirekt durch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, wie wir ja gerade gehört haben. Aber wir haben eben eigene Quellen, die bestätigen, dass morgen die Hängepartie beendet wird. Nachdem die USA ihre skeptische Haltung aufgegeben haben, scheinen, wird auch die Bundesregierung dann grünes Licht für ein Gesamtpaket geben. Das heißt, Partnerländer, die in Deutschland produzierte Leopard-Panzer besitzen, dürfen diese an die Ukraine liefern. liefern. Und Deutschland wird seinerseits eigene Leoparden aus Beständen der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Und zwar in einer größeren Zahl von mindestens 14 Stück. Morgen tagt, wir haben es gehört, das Kabinett. Und am Mittag stellt sich dann Olaf Scholz der Regierungsbefragung im Parlament. Und da wird er sich sicherlich Kritik und weitere Fragen gefallen lassen müssen.
Wie bewertest du das, Tina? Ist da am Ende die Strategie des Kanzlers aufgegangen, so lange zu warten, bis er alle an Bord hat, vor allem den wichtigsten Verbündeten, die USA?
Naja, das kommt auf die Perspektive an. Für den Kanzler ist es natürlich eine Bestätigung seiner Strategie, wenn die Amerikaner nun doch entgegen ihrer Vorbehalte Abrams-Panzer liefern sollten. Das Risiko wäre ein geteiltes, und zwar geteilt mit dem wichtigsten militärischen Partner, auf den es ja letztlich auch maßgeblich ankommen würde im Falle einer militärischen Eskalation. Und möglicherweise hat Präsident Biden dieses Signal dem Kanzler auch in seinem letzten Telefongespräch schon gegeben. Aber auf der anderen Seite ist durch diese schleppende Entscheidungsfindung viel Zeit verloren gegangen. Zeit, die aus Sicht der Ukraine nicht gab angesichts der immer brutaleren Angriffe. Und niemand weiß, sollte es morgen die Entscheidung geben, wie schnell denn die Panzer wirklich vor Ort im Einsatz sein können. Der Eindruck auf jeden Fall, Deutschland nenne zunächst immer neue Begründungen, die gegen eine Waffenlieferung sprechen, um sie dann am Ende doch zu liefern, der lässt sich so schnell, finde ich, zumindest nicht ausräumen.
Danke, Tina. Und wir gehen sofort weiter nach Washington zu der Leiterin unseres dortigen Studios, Gudrun Engel. Was hörst du aus Regierungskreisen in Washington?
Ja, auch hier berichten Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise, dass die US-Administration jetzt wohl gesagt hat, sie wolle Abrams-Panzer liefern. Aber tatsächlich aus dem Weißen Haus und aus dem Pentagon gibt es hierfür heute weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Da heißt es kurz und knapp, dazu gäbe es heute überhaupt keine neuen Informationen. Und auch Präsident Biden, der sich gerade mit Abgeordneten getroffen hat, konnten wir da kein anderes Statement entlocken in diesem Zusammenhang. Es gibt aber natürlich Anzeichen, die gerade beschriebenen Signale aus Deutschland, dass jetzt Deutschland und Europa eben bereit sind, Leopard-Panzer zu liefern. Die deuten darauf hin, dass es natürlich eine enge Abstimmung gab mit allen westlichen Alliierten und natürlich mit dem großen NATO-Partner USA und dass deshalb auch hier durchaus Bewegung in die Sache gekommen ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine abgestimmte Kommunikation gibt am Ende und dass es dann morgen sicherlich eine offizielle Bestätigung geben wird.
Aber dennoch noch mal die Frage, die USA haben sich ja lange gesperrt, eigene Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Wie ist denn dieser Sinneswandel zu erklären, wenn er sich denn bestätigt?
Also von Sinneswandel würde ich hier gar nicht sprechen. Es handelt sich, glaube ich, eher um eine klare politische Entscheidung. Denn Militärstrategen hier, wie beispielsweise Brigadegeneral Ryder, sagen nach wie vor, sie halten zum jetzigen Zeitpunkt den Abrams-Panzer für das falsche Mittel der Wahl zum jetzigen Stand im Ukraine-Krieg. Sie sagen, sie würden eher bevorzugen, die Luftabwehr weiter auszubauen oder Raketen liefern, die eine größere Reichweite erzielen können, als diese Panzer zu liefern. Die Gründe sind schon in einer Woche lang jetzt diskutiert worden. Der Abrams ist deutlich schwerer als der Leopard. Es gibt die Frage des Antriebs. Es ist sehr wartungsintensiv. Es handelt sich also offensichtlich um eine klare politische Entscheidung, um es den Deutschen und den Europäern leichter zu machen, denn eine militärisch strategische.
Danke, Gudrun Engel nach Washington. Und als wir von den Gerüchten aus den USA bereits wussten, noch nicht aber von der wohl anstehenden Entscheidung der Bundesregierung für die Leopard-Lieferung, habe ich heute am frühen Abend die Gelegenheit gehabt, mit dem ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev hier im Tagesthemenstudio zu sprechen. Guten Abend, Herr Botschafter. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Makeyev, nun gab es heute Abend, am frühen Abend, die ersten Meldungen, wonach die USA nun tatsächlich ihre Abrams-Kampfpanzer liefern könnten. Ist damit das Problem gelöst, auch das Deutsche?
Ich bin Botschafter hier in Deutschland und da wäre mir falsch, die Nachrichten aus den USA zu kommentieren. Wir stellen fest, Vereinigte Königreich hat schon bereit erklärt, Challenger 2 Panzer der Ukraine zu liefern. Unsere polnischen Freunde haben sich bereit erklärt, Leopard-Panzer zu liefern. Ich glaube, die Panzerkoalition entsteht gerade in diesen Tagen. Und wir hoffen sehr, dass Deutschland auch Exportlizenzen freigibt und auch selber an dieser Koalition beteiligt, indem die deutschen Panzer auch geliefert werden.
Mhm. Nun haben die Amerikaner immer behauptet, die Abrams-Panzer aus den USA seien nichts. Also sie seien für eine andere Instandhaltung, sie würden mit anderem Treibstoff fahren, sie müssten über den Atlantik transportiert werden. Wie erklären Sie sich das, dass die jetzt doch plötzlich geliefert werden könnten, wenn es sich so bestätigt?
Diplomatische Argumente mögen seltsam klingen. Fachmännlich wird das natürlich besprochen. Das ist auch ein Riesenunternehmen, ein riesenlogistisches Unternehmen. Und mein Gefühl nach den Gesprächen in Ramstein, dass alle Mitglieder der Ramstein-Koalition im Klaren sind, wie man am besten ukrainische Streitkräfte bewaffnet, damit wir effizient auf dem Schlachtfeld agieren können.
Aber nochmal gefragt, hoffen Sie, wenn die Amerikaner Sie Ihre Abrams-Panzer liefern, dass die Deutschen dann schneller zu einer Entscheidung finden?
Ich hoffe sehr, dass diese Schnelligkeit schon da vorhanden ist und die Deutschen liefern. Und das überhaupt heißt, zusammen mit anderen Partnern zu agieren. Mhm. So hat Deutschland immer agiert. Und das ist auch in unserem Interesse, dass wir verschiedene westliche Waffensysteme aus vielen Ländern kriegen.
Warum, Herr Botschafter, haben Sie eigentlich ganz besonders eindringlich immer vor allem die Lieferung deutscher Panzer gefordert? Warum haben Sie nicht ähnlich viel Druck gemacht auf die Franzosen oder die USA, die ja ähnlich vorsichtig agieren und abwägen, ob sie ihrerseits ihre Panzer liefern?
Meine Kollegin Botschafterin in Vereinigten Staaten hat ziemlich viel erreicht. Und die Menge von verschiedenen Waffensystemen, die Amerikaner uns bereitgestellt haben, ist enorm. Die Deutschen haben auch ziemlich gut gemacht mit allem besten Flugabwehrsystem Iris-T, die uns von russischen Raketen schützt, jetzt mit Marder zusammen mit der Amerikaner und Bradleys. Unser Botschafter in Frankreich hat auch doch was erreicht mit IMX-Panzer, die auch in die Ukraine geliefert werden. Mhm. Unser Außenminister Dmytro Kuleba hat einmal gesagt, wir Diplomaten sind eines Tages so Waffenhändler geworden. Und das ist gerade die Bitte, die ich von meinen guten Freunden und Kollegen aus der Ukraine, von Soldaten und Offizieren bekommen habe. Bitte bring uns Kampfpanzer aus Deutschland.
In unserem Eindruck haben wir diesen Satz ganz besonders häufig gehört, haben Sie ganz besonders viel Druck auf Deutschland gemacht. Und das ist ja genau die womöglich mutmaßliche größte Angst des Kanzlers, dass Deutschland bei der Lieferung deutscher Leopardpanzer besonders exponiert sein könnte und somit vielleicht zum Hauptfeindbild des Kreml werden könnte. Denn Deutschland hat ja keine Atomwaffen, ist keine Atommacht.
Ich glaube, Kreml hat auch ganz klar gemacht, dass er diesen Krieg nicht nur gegen die Ukraine führt, sondern gegen Westen und gegen demokratische Prinzipien. Und in diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass hinter uns viele Partner stehen, wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und auch Deutschland mit NATO und Europäischen Union. Wir kämpfen diesen Krieg. Und was wir nur brauchen, Waffen. Jetzt die ganze Arbeit machen wir selber und unsere Soldaten und Soldaten.
Jetzt haben Sie aber gar nichts zu den Sorgen gesagt, die ja viele Deutsche teilen. Nach dem vergangenen letzten Deutschland-Trend finden 43%, also Deutschland ist da gespalten, 43% der Deutschen, dass keine Kampfpanzer geliefert werden sollen. Was sagen Sie diesen Leuten?
Ich werbe dafür, dass Deutschland Panzer liefert. Und ich versuche auch, mit den deutschen Bürgern ins Gespräch zu kommen, um zu erklären, warum es so notwendig ist. Und wir haben verschiedene Zahlen in den letzten 3 Monaten gesehen. Der Ukraine möchte über 80% der Deutschen helfen, auch mit schweren Waffen. Und vielleicht das ist auch eine Hürde, die noch überwunden werden muss, dass nicht nur 46% Deutschen, sondern 56% oder 66% uns unterstützen. Meine Botschaft ist sehr klar. Wir kämpfen ums Überleben und weitere Gebiete können wir nicht befreien und weitere Mitbürger aus den besetzten Gebieten werden wir nicht befreien können, wenn wir unsere Soldatinnen und Soldaten ungeschützt in die Kampfzonen schicken und wenn wir keine Schützenpanzer und Kampfpanzer haben.
Herr Marquet, wir müssen heute noch über die Korruptionsskandale in Ihrem Land sprechen. Es geht unter anderem um Schmiergelder bei der Anschaffung von Generatoren und Lebensmittel für die Soldaten. Inzwischen sind 4 Vizeminister und 5 Gouverneure entlassen worden oder zurückgetreten. Muss man davon ausgehen, dass die halbe Regierung korrupt ist?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben in den letzten Jahren ein effektives Antikorruptionssystem aufgebaut. Und wenn
das scheint ja gerade bei den obersten Vertretern des Staates nicht angekommen zu sein.
Es ist angekommen, weil der Präsident hat auch ganz klar gesagt, dass unsere Gesellschaft hat null Toleranz zur Korruption. Wir kämpfen gerade und können ukrainische Bürger können es kaum vorstellen, dass
gerade weil sie im Krieg stehen und zusammen kämpfen, müsste man ja eigentlich denken, alle stehen zusammen und sie wollen die in die Europäische Union.
Es gibt Einzelfälle, leider Gottes, aber die werden aufgedeckt. Untersuchungen laufen jetzt und ich bin mir sicher, dass die alle, die darin verwickelt sind, werden verurteilt und bestraft. Es gibt keine Toleranz der Korruption in dem heutigen Kriegsland Ukraine.
Sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland. Herr Botschafter, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Dankeschön fürs Einladen, Frau Mioska.
Wegen des russischen Angriffskriegs wollen Schweden und Finnland Mitglied der NATO werden. Aber die Türkei blockiert seit Monaten, angeblich aus Sicherheitsbedenken. Mit der Vetodrohung inszeniert sich der türkische Präsident als Beschützer seines Landes und auch des Islams, wohl auch, weil demnächst Präsidentschaftswahlen anstehen. Jetzt ist der Streit eskaliert. Die Türkei sagte ein geplantes Treffen mit den beiden Ländern ab. Grund: harsche Türkei-Kritik, vor allem in Schweden. Von dort Christian Blenker.
Diese Karikatur soll den türkischen Präsidenten zeigen, als blutrünstiges Monster. In seiner Hand offenbar ein kurdischer Kämpfer. Die Zeichnung gewinnt einen Erdogan-Karikaturenwettbewerb, ausgelobt von der schwedischen sozialistischen Zeitung Flammern, zu Deutsch die Flamme. Wir wollen nicht schweigen, nur weil dieser Autokrat Erdogan so heftig reagiert. Im Gegenteil, gerade deshalb müssen wir weiterhin die Dinge sagen, die wir sagen wollen. Seit dem Wochenende sind die schwedisch-türkischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt. In Schwedens Hauptstadt demonstrierten etwa 1000 NATO-Gegner, unter ihnen Linke und viele Sympathisanten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Aber auch Rechtsextreme. Sehr erzürnt hatten den türkischen Präsidenten diese Bilder. Ein dänisch-schwedischer Rechtsextremist verbrannte nahe der türkischen Botschaft den Koran. Eine genehmigte Ein-Mann-Demonstration unter aufwendigem Polizeischutz. Es ist klar, dass diejenigen, die solche Schandtaten vor unserer Botschaft zugelassen haben, von uns kein Wohlwollen mehr für ihren Antrag auf NATO-Mitgliedschaft erwarten können. Meinungsfreiheit sei in Schweden ein Grundrecht, unterstrich Schwedens konservativer Ministerpräsident Ulf Kristersson. Auch wenn er keinen Hehl daraus machte, dass er persönlich die Koranverbrennung für geschmacklos hält. Nun sollten alle einen kühlen Kopf bewahren. Nein, ich glaube nicht, dass Schweden in einer Sackgasse ist. Wir möchten so schnell wie möglich wieder ins Gespräch kommen. Wir hatten doch über lange Zeit gemeinsam mit Finnland einen guten Dialog mit der Türkei. Nachbarland Finnland wollte gemeinsam mit Schweden in die NATO, eigentlich. Doch die Geduld der Finnen wird durch Schweden gerade mächtig auf die Probe gestellt. Finnlands Chefdiplomat Haavisto deutete erstmals ganz vorsichtig an, dass Finnland im NATO-Beitrittsprozess auch ohne Schweden weitermachen könnte. Natürlich haben wir auch Szenarien im Hinterkopf, in denen ein Land dauerhaft nicht als Mitglied akzeptiert wird. Aber noch sind wir nicht in dieser Situation. Die Kritiker eines NATO-Beitritts von Schweden wollen weitermachen, auch wenn jede weitere Aktion von ihnen das Verhältnis mit Ankara noch mehr belasten dürfte. Dass die Reaktionen so heftig waren, zeigt doch, wie fehlerhaft und verfrüht der ganze NATO-Prozess von Anfang an war. Bis zu den Präsidentschaftswahlen in der Türkei, voraussichtlich Mitte Mai, dürfte der Beitrittsprozess auf der Stelle treten. Viel Zeit für weitere Provokationen der Kritiker in Schweden.
Nach Deutschland und zu einem Problem, das auch die Vorgängerregierung schon kannte. Digitalisierung kostet Geld. Die Große Koalition aus Union und SPD hatte deshalb im Jahr 2018 die staatliche Finanzierung aller Parteien um viele Millionen Euro aufgestockt, um sich vor Hackerangriffen zu schützen oder mehr Präsenz in den sozialen Medien zeigen zu können. Nun hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden, so einfach geht das nicht, und die Erhöhung für nicht verfassungsgemäß erklärt. Kerstin Annaber.
Klassisch per Brief lässt die SPD 2018 alle ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Teilhabe, die aufwendig und teuer ist. Aber auch die digitalen Kommunikationswege wie etwa Social Media verursachen zusätzliche Kosten. In Deutschland finanzieren sich die Parteien neben Spenden und Beiträgen aus staatlichen Geldern. Dafür gibt es eine absolute Obergrenze. Die wurde 2018 außerplanmäßig von 165 auf 190 Millionen Euro angehoben, für alle Parteien zusammen. Beschlossen mit der damaligen Mehrheit von Union und SPD. Grüne, FDP und Linke klagten dagegen. Karlsruhe erklärte das Gesetz nun für nichtig. Digitalisierung und Instrumente wie eine Mitgliederbefragung könnten zwar eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung rechtfertigen, allerdings erkläre das entsprechende Gesetz nicht, warum die Parteien genau deshalb gerade 25 Millionen Euro mehr bräuchten.
Weder dem Gesetzentwurf noch den nachfolgenden Gesetzesberatungen sind nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe des durch die Digitalisierung und den verstärkten Einsatz innerparteilicher Partizipationsinstrumente verursachten zusätzlichen Finanzbedarfs zu entnehmen.
Die SPD könnte sich einen neuen Anlauf für ein neues Gesetz vorstellen.
Daher sollte das jetzt Anlass für die demokratischen Parteien sein, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu schauen, wie eine sachgerechte, eine verfassungsgemäße Begründung der Mehrbedarfe aussehen kann.
Auf die Parteien könnten nun Rückzahlungen zukommen.
Ich hoffe, dass alle Parteien die Konsequenzen gezogen haben, wie wir das getan haben, und Rücklagen gebildet haben für den Erfolg des Antrages und die Notwendigkeit einer möglichen Rückzahlungspflicht für die erhaltenen Zuwendungen.
Die AfD hingegen scheiterte aus formalen Gründen vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie hatte sich gegen ein aus ihrer Sicht überhastetes Gesetzgebungsverfahren wehren wollen.
Und zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk folgender Meinung.
Ein Gesetzgebungsverfahren im Eiltempo von nur 10 Tagen war das damals im Juni 2018, um die staatliche Parteienfinanzierung zu erhöhen. Das kann Misstrauen auslösen. Wollten in diesem Fall Union und SPD hier womöglich geräuschlos mehr Geld rausholen? Dass das Bundesverfassungsgericht bei diesen sensiblen Fragen zur Parteienfinanzierung genau hinschaut, hat eine lange Tradition. Denn es geht ja für die Parteien um Gesetze in eigener Sache. Wenn das wie Selbstbedienung aussehen würde, kann es der Akzeptanz schaden. Gut also, dass die anderen Parteien in diesem Fall nach Karlsruhe gegangen sind. Das heutige Urteil ist ein guter Kompromiss. Das Gericht hat der Forderung mehr Geld für Digitalisierung keinen kompletten Riegel vorgeschoben, aber eine ausführliche Begründung von Anfang an verlangt. Die inhaltlichen Argumente von Union und SPD, die sie später im Karlsruher Gerichtssaal nachgeschoben haben, die fand ich übrigens gut nachvollziehbar. Auf heftige Angriffe im Netz, durch Äußerungen oder auch Hacker müsse man angemessen reagieren können. Digitale Parteitage und mehr Mitgliederbeteiligung seien zeitgemäße Instrumente, kosten aber viel Geld. Doch wäre eine ausführlichere Begründung im Gesetz nicht bloße Förmelei gewesen? Finde ich nicht. Aufzuschlüsseln, was genau mehr kostet und wie viel und ob Digitalisierung auch Kosten reduziert, das ist nicht zu viel verlangt. Wenn es um mehr Geld in eigener Sache geht, muss man auch Formalia ernst nehmen und eine Kontrolle damit möglich machen. Ein neuer Anlauf für ein Gesetz müsste die Lehren aus diesem Verfahren ziehen. Sie lauten: ausführlich begründen, mit offenen Karten spielen, parteiübergreifend handeln und genügend Zeit zur Diskussion einplanen.
Die Meinung von Frank Bräutigam, und nun geht's weiter mit Nachrichten und Konstantin.
In der CDU wächst der Druck auf den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Hintergrund sind Äußerungen, in denen er unter anderem Rassismus gegen Weiße beklagte. Generalsekretär Czajer forderte Maaßen zum Parteiaustritt auf. Maaßen selbst sagte der Zeitung Junge Freiheit, er glaube nicht, dass er die Voraussetzungen für ein Ausschlussverfahren erfülle. Für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaften fordern wegen der hohen Inflation 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen wegen der angespannten Finanzlage zurück. Die Verhandlungen betreffen unter anderem Erzieher und Pflegekräfte. Die Kauflaune der Deutschen hat sich im Januar den vierten Monat in Folge leicht aufgehellt. Und auch für den Februar gehen die Experten vom Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK davon aus, dass sich die Stimmungslage weiter verbessert. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Pessimismus unter den Verbrauchern hat merklich nachgelassen wegen der Inflationsrate, die zuletzt zwei Monate in Folge gesunken ist. Dies liegt auch an den Entlastungspaketen der Bundesregierung, die den Energiepreisanstieg abgefedert haben. Doch es sind gemischte Gefühle. Was die Konjunktur angeht, rechnen die Verbraucher nur noch mit einer milden Rezession. Ihre Einkommenserwartungen haben sich aufgehellt. Dabei spielt die Hoffnung auf steigende Löhne im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen eine Rolle. Doch Kaufpläne liegen bei den meisten weiterhin auf Eis. Zu sehr nagt die immer noch hohe Inflation an den verfügbaren Einkommen. Statt große Anschaffungen zu tätigen, legen die Verbraucher eher Geld zur Seite.
Das deutsche Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues ist einer der Top-Favoriten bei der diesjährigen Oscar-Verleihung im März. Die Streaming-Produktion von Regisseur Edward Berger hat 9 Nominierungen erhalten, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Bester internationaler Film. Diese Doppelnominierung gebe es erst zum 8. Mal überhaupt für einen nicht englischsprachigen Film, hieß es von der Oscar-Akademie.
Und wir gehen in die Sächsische Schweiz. Im dortigen Nationalpark trifft wilde Natur auf eine gewachsene Kulturlandschaft. Und seit Jahren wird hier gestritten, wie viel Natur oder wie viel Kultur es denn sein darf. Im August 2022, nach den verheerenden Bränden in der Region, gründete sich eine Bürgerinitiative, die aus dem Nationalpark einen Naturpark machen möchte, ohne die strengen Regeln, die aus ihrer Sicht dem Menschen zu viele Fesseln anlegen. Patricia Klime war mittendrin in Hohenstein in der Sächsischen Schweiz, um mit Gegnern und Befürwortern des Nationalparks zu sprechen.
Der Nationalpark Sächsische Schweiz, ein Eldorado für Wanderer, Bergsteiger, Naturfreunde. Mit 400 Kilometern Wanderwegen, über 700 Klettergipfeln und jeder Menge Wald, der bis an die Ortschaften grenzt, wie in Hohenstein. Doch an den Bäumen entzündet sich ein Konflikt zwischen Nationalparkverwaltung und einer Bürgerinitiative, bei der auch Hanka Ufsian mitmacht. Ein Streitpunkt sind hunderte tote Fichten, vernichtet durch den Borkenkäfer.
Also die Bäume, ne, bei Wind fallen sie um. In der Nähe vom Weg sind sie teilweise umgesägt worden. Aber auch dort bleiben dann die Stämme, die trockenen Stämme im Wald liegen, neben dem Weg zum Beispiel oder in den Schluchten, die sich dann sozusagen hier runterziehen.
Aber das ist doch gefährlich eigentlich, oder?
Das schätzen wir auch so ein, ja, das ist gefährlich. Aber es existiert da sicherlich eine andere Auffassung bei der Nationalparkverwaltung.
Das Totholz sei eine Brandgefahr, versperre Wege, führe zu Überschwemmungen, wenn es in den Bächen liegen bleibt. Die Kulturwissenschaftlerin erzählt, dass viele Einheimische mit dem strengen Naturschutz hadern. Auch weil es den Tourismus einenge, von dem sie hier leben.
Den Tourismus gibt es hier schon seit dem 19. Jahrhundert. Und da gab es auch noch keinen Nationalpark. Das heißt, man kommt wegen dieser einzigartigen Landschaft. Wo wir natürlich auch als Bürgerinitiative sagen, es geht nicht um die Frage Naturschutz, ja oder nein, sondern es geht tatsächlich darum, wie wird Naturschutz betrieben.
Statt die Natur nur sich selbst zu überlassen, sollte der Mensch gezielt schnell aufforsten. So das Credo der Bürgerinitiative, in der auch Daniel Brade sich engagiert. Als Bürgermeister von Hohenstein kennt er auch weitere Einschränkungen durch den Nationalpark.
Wir können uns auch räumlich nicht ausdehnen, egal ob das Gewerbeflächen sind oder ob das auch Hotelerweiterungen sind. Ne, weil einfach die Nationalparkgrenzen so eng um den Ort gezogen sind, gibt es keine Entwicklungsmöglichkeiten.
Die Bürgerinitiative und auch der Stadtrat von Hohenstein fordern, dass der Nationalpark zu einem Naturpark umgewidmet wird. Dort dürfe der Mensch gestalten und sich erholen. Aber über die Umwandlung muss die sächsische Landespolitik entscheiden. Und dafür gibt es bislang keine Mehrheiten.
Es gäbe auch noch eine Kompromissvariante, dass man quasi die streng geschützten Bereiche als Nationalpark belässt, aber das Drumherum zum Naturpark macht. Da braucht man eigentlich nur mal in den Bayerischen Wald gucken, in den Hunsrück gucken. Dort ist es so gemacht.
Aber dann würde sich sozusagen der Nationalpark Sächsische Schweiz etwas verkleinern, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, genau. Was eh schon schwierig ist.
Weil er klein ist.
Weil er klein ist.
In der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz kennt man die Forderungen der Bürgerinitiative. Aber ein Nationalpark sei nun mal zum Schutz der Natur da, erklärt Ulf Zimmermann.
Man kann hier weiterhin seinem Hobby frönen, auch dem Tourismus frönen, das ist ja möglich, oder? Aber auf der anderen Seite, wir sind auch ein Schutzgebiet, man möchte auch eine gewisse Wildnis hier vermitteln, das ist ja auch Aufgabe eines Nationalparks. Und da passiert es auch schon mal, dass eben vielleicht Teilabschnitte zufallen und vielleicht auch mal ein Stamm über einem Weg liegt. Aber die werden auch regelmäßig aufgeschnitten. Und wenn man ab und zu über einen Stamm auch drüber steigen muss, ist das einem Wanderer, glaube ich, in einem Schutzgebiet, wie es ein Nationalpark ist, auch durchaus mal zumutbar.
Es sei gerade diese urwüchsige Natur, argumentiert die Nationalparkverwaltung, weshalb mehr als 3 Millionen Touristen jährlich die Sächsische Schweiz besuchen. Diese vielen Besucher würden die Natur aber auch stören.
Wir sind der Nationalpark mit den meisten Besuchern auf der Fläche. Wir haben ungeheuer viele Tagestouristen aus Dresden, Leipzig, Chemnitz, Berlin. Wir haben sogar Tagestouristen aus Hamburg kommend. Ganz verrückt. Also die fahren morgens los, man glaubt es nicht. Wir haben auch glücklicherweise eine große Anzahl Übernachtungsgäste. Das braucht auch die Region. Davon muss sie ja auch leben. Und das soll auch weiterhin möglich sein. Aber wir müssen Wege finden, wie wir mit diesen Mengen, die wahrscheinlich in Zukunft noch zunehmen werden, aufgrund unserer gesellschaftlichen Veränderungen, wie können wir damit umgehen?
Ulf Zimmermann selbst wird diesen Prozess nicht mehr begleiten. Er zieht weg aus Sachsen, aus familiären Gründen, wie er sagt. In der Region aber wird die Frage National- oder Naturpark weiter viele bewegen. In einigen Tagen gibt es ein erstes Gespräch. Nationalparkverwaltung und Bürgerinitiative wollen mögliche Kompromisse ausloten.
So, Donald Becker, können wir vom morgigen Wetter ähnlich winterliche Bilder erwarten?
Ja, der Winter hält sich noch ein bisschen, vor allem so oberhalb von 600 bis 800 Metern wird es sogar dann verbreitet dauerfrostig sein. Das ist sogar ein bisschen Neuschnee in Sicht. Wir schauen uns mal zusammen die Wetterkarte an. Noch haben wir es mit einem Hochdrucksystem zu tun. Das erstreckt sich quasi hier vom Atlantik über uns hinweg bis nach Russland. Nördlich davon müssen die Tiefdruckgebiete hier auch diesen Kurs in Richtung Osten nehmen und pumpen auch die warme Luft über Finnland hinweg in den Nordwesten von Russland. Dort ist es also zu mild für die Jahreszeit. Zu kalt weiterhin im Mittelmeerraum. Auch dort dreht sich ein Tief. Und hier sieht man, dass diese Hochdruckbrücke, so nennt man das Ganze, wenn die Hochs verbunden sind, bei uns etwas schmaler wird. Und das ist die Chance für diesen Tiefausläufer, dass er dann von der Nordsee her auf Deutschland übergreifen kann und dann auch mal diese Höhenwarmluft, die über unseren Köpfen liegt, ausräumt. Und somit sind dann bei uns die Chancen für Sonnenschein auch ein wenig höher. Wir schauen erstmal in die Nacht und da gibt es dichte Bewölkung. Das sind diese hochnebelartigen Wolken. Da gucken zum Teil dann die Berge raus, also sprich Oberharz, dann auch der Fichtelberg, Schwarzwald und Bayerischer Wald sowie Alpenrand. Ansonsten war wirklich dicht. Auch morgen Vormittag und auch morgen Nachmittag wenig Wetteränderung. Ganz vereinzelt fällt aus diesen Wolken mal ein wenig Nieselregen. Erst zum Abend wird sich dann im äußersten Nordwesten dann der Regen intensivieren. Das ist dann diese Kaltfront, die so langsam ankommt. Und die Temperaturen gehen bis morgen früh in einigen Alpentälern dann bis auf minus 9 Grad zurück, Oberstdorf, Garmisch zum Beispiel. Ansonsten sind es meist Werte um 0 Grad, also plus 2 bis minus 2 Grad, etwas kälter, wenn die Berge in den Hochnebelwolken stecken und etwas wärmer an der Küste, sowie am Oberrhein. Und am Oberrhein und an der Nordsee gibt es dann auch morgen die höchsten Temperaturen, 5 bis 6 Grad. Für die meisten sind es minus 2 bis plus 2 Grad. Schauen wir auf die nächsten Tage. Es wird am Donnerstag so sein, dass dann dieser Tiefausläufer weiter in Richtung Südosten vorankommt, bringt Schnee und auch Schneeregen an der Nordsee über bis zu 8 Grad. Auch am Freitag zumindest in der Mitte und im Süden leichter Schnee oder Schneeregen, im Norden sonnig und trocken.
Die Aussichten von Donald Becker, vielen Dank dafür. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Fußball-Bundesliga in der Sportschau.
Aktuelle Nachrichten, die haben wir dann wieder um 0:40 Uhr.
Und wir sagen tschüss, bis morgen.
Tschüss.